Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über einen Gedanken sprechen, der mich nicht mehr loslässt in diesem Jahr. Und zwar der Gedanke über emotional souveräne Elternschaft. Darüber, wie alle möglichen Ratgeber, alle Erziehungsmethoden, alle Bindungstheorien trotzdem auf uns treffen. Ganz individuelle Menschen mit einer individuellen Vorgeschichte, einem einzigartigen Familienkonstrukt, in dem wir leben und in einer Zeit, in der wir uns bewegen. Ich teile mit dir meine Gedanken dazu, wie hilfreich es sein kann, wenn wir uns eben vor allem mit uns selbst gut auskennen, damit wir dann auch mit unseren Kindern in eine Beziehung eintreten können, die uns trägt. Viel Freude beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Hallo, schön, dass du dir heute Zeit nimmst für diese Podcast-Folge, denn ich glaube, dass Zeit eins der wichtigsten Güter ist, die wir haben. Und umso wichtiger ist es, sie dafür einzusetzen, dass sie uns dienlich ist. Das tun wir häufig nicht, sondern wir lassen Zeit auch einfach durch uns durchrauschen, Eindrücke durch uns durchrauschen und bewegen uns eher reaktiv als proaktiv in der Zeit. Und vielleicht ist das ein guter Einstieg für das Thema, was ich heute mit dir besprechen möchte. Seit Anfang des Jahres, seit den letzten Rauhnächten, lässt mich ein Gedanke nicht mehr wirklich los. Und das ist der Gedanke über emotional souveräne Elternschaft. Darüber, was es bedeutet, in die Verantwortung eintreten zu können, sich in einer emotionalen Reife zu bewegen, ohne dauerhaft zu reflektieren oder überreflektieren, zu hinterfragen, zu zweifeln und Neues anzulernen, damit wir bloß nichts falsch machen. Sondern es geht um eine emotionale Reife, die uns dazu befähigt, in dem reaktiven Laufen durch Zeit festzustellen, was da gerade war. Und da heraus neue Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen darüber, wie wir uns wirklich erleben wollen in der Zeit, in der wir da sind, mit den Menschen, die wir lieben und die uns anvertraut sind. In meinem Leben bin ich groß geworden mit Menschen, die auch durch die Zeit bewegt werden, durch die Herausforderungen des Alltags und die sich wahnsinnig schwer damit getan haben und auch heute noch tun, ihren eigenen Emotionen gut zu begegnen. Das hat mich schon sehr früh dazu aufgefordert, meine eigenen Emotionen, die ich hatte als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, besser zu verstehen, damit ich nicht zum Spielball dessen werde, was andere fühlen, nicht fühlen wollen, verdrängen, vermeiden und wie sie sich dadurch mit mir verhalten. Um es ein Stück weit besser von mir distanzieren zu können, um darin schadfrei bleiben zu können, ich sein zu können. Mich nicht dauerhaft Gedanken und Gefühlen des Nicht-Genug-Seins ausgeliefert zu fühlen. In meiner heutigen Arbeit arbeite ich vorrangig mit Eltern, mit pflegenden Eltern. Das heißt, zusätzlich zu der identitären Herausforderung, festzustellen, wer wir in Familie sind, stellen wir auch noch fest, wer wir in Gesellschaft sind. Das ist viel mehr, als wir glauben. Dieses Zugehörigkeitssystem fordert uns ständig dazu auf, uns wieder neu zu orientieren, einzuordnen und herauszufinden, womit und worin und bei wem wir uns wohlfühlen können. Immer wieder treffe ich in den Herausforderungen der Mütter und Väter und Paare darauf, dass sie im heutigen Erleben mit ihren Kindern auf Emotionen treffen, auf Verhaltensweisen, die sie sich so nicht wünschen an sich, mit denen sie nicht gerechnet haben. Und das, obwohl die meisten davon ihnen nicht unbekannt sind. Ich arbeite in meiner Arbeit auf verschiedenen Ebenen mit Menschen. Auf der Ebene dessen, wo Gefühle uns im Weg stehen. Und zwar nicht, weil an Gefühlen, die wir fühlen, wirklich etwas falsch wäre, sondern weil wir manchmal vielleicht die klare Sicht darauf haben, dass es nicht notwendig ist, diese große Angst zu hegen, dass aber die Angst einfach so stark ist, dass wir uns dennoch nicht anders verhalten können. Ich arbeite auch auf der Ebene von Werten und Glaubenssätzen mit Menschen. Dem Gedanken von, ich bin nicht gut genug. Da habe ich versagt. Was denken die anderen nur über mich? Und wir sortieren, weshalb diese Gedanken manchmal dazu führen, uns ganz anders zu verhalten, als wir es eigentlich gerne wollen. Und wir arbeiten auf der Ebene von Identität. Wenn sich etwas verändert hat und uns dazu auffordert, auch neue Dynamiken kennenzulernen, neue Charaktereigenschaften, Charakterstärken entwickeln zu können. Gerade dann, wenn ich in Elternschaft eintrete, ist es maßgeblich wichtig. Und darunter, unter all diesen Ebenen, arbeiten wir auch auf der Ebene von Zugehörigkeit, dem, was wir gelernt haben, als wir ganz klein waren, womit wir geprägt wurden, was uns zum einen eine Orientierung mitgegeben hat, eine Sicherheit, zum anderen aber manchmal eben auch Muster, die sich in der eigenen Elternschaft, in eigenen herausfordernden Zeiten wieder richtig stark zeigen. Da sind wir plötzlich so unsicher, wie wir es vielleicht von unserer Mutter kennen. Oder da sind wir so stark regelkonform, leistungsorientiert, wie wir es vielleicht von Vätern kennen. Oder wir erleben uns in einer Strenge, die manchmal so überbordend ist und die so große Distanz schafft, obwohl man doch eigentlich mit seinem Kind in einer guten Beziehung sein möchte, wie wir es vielleicht von Generationen vor unseren Eltern kennen. Ja, ich arbeite häufig mit systemischen Aufstellungen. Das müssen nicht klassischerweise Familienaufstellungen sein. Das können auch Gegenwartsaufstellungen oder ein soziales Zukunftspanorama sein. Wir bewegen uns in Zeit und der Stress, den wir empfinden, der ist nicht immer darin zu finden, dass wir vermeintlich unsere Vergangenheit aufarbeiten und darin etwas klären, was alles heilt. Die Entscheidung, an Mustern zu arbeiten, die wir erleben in unseren heutigen Beziehungen, dann, wenn Zeit durch uns durchrauscht, wenn wir uns so reaktiv und manchmal hilflos erleben, die brauchen eben auch den Blick darauf, wo unser Stress gerade wirklich liegt. Und das bringt mich eben immer wieder zu der Betrachtung, die mir sehr viel Vertrauen schenkt. Wir haben es in der Hand. Wir haben es alle in der Hand, wie wir uns, unseren Mitmenschen und denen, die wir lieben und die uns anvertraut sind, begegnen. Und das ist weit weg von normierten, durchdachten Theorien, Erziehungsratgebern und Vorschlägen. Ja, wir können unfassbar viel Wissen aneignen. Wir können wahnsinnig viel Handwerkszeug erlernen. Doch am Ende des Tages trifft es eben auf uns, die wir sind, die ganz viel schon gelernt haben in ihrem Leben durch Beziehung. Und wir können dieses Lernen durch Beziehung eben nicht nur durch theoretisches Wissen aushebeln. Wir können die Dynamiken, die uns vertraut und bekannt sind, die Muster, die wir in uns tragen, nicht dadurch verändern, dass wir sie verstehen. Wir können sie dadurch verändern, dass wir eine andere emotionale Reife entwickeln, eine Verantwortung dafür übernehmen können, wie wir die Dinge empfinden. Und wir können den mutigen Schritt wagen, uns der Perspektive zu öffnen, dass wir es auch anders fühlen dürften. Wir sind nicht festgelegt auf die Geschichte, die hinter uns liegt. Wir sind nicht festgelegt auf das, was wir im Heute vermeintlich falsch machen oder wo wir versagen. Und wir sind auch nicht festgelegt auf die Ängste der Zukunft, die immer wieder in unseren Kopf hineinkommen und mit uns reden, uns erzählen, wie die Dinge werden. Wir haben die Wahl. Eine hochgradig individuelle Wahl. Und das ist das wohl wunderschönste meiner Arbeit. Ich habe so viele Eltern begleitet, durch so viele Tiefen, durch so individuelle Herausforderungen ihrer aktuellen Gegenwart, mit einem so großen und unterschiedlichen Koffer ihrer eigenen Vergangenheit, mit einem riesigen Berg voller Ängste in der Zukunft, den sie erklimmen wollen. Und weißt du, was das ist, was sie alle gemein haben? Das, was sie alle gemein haben, ist, dass sie einzigartig sind. So wie ihre Kinder auch. Für die sie sich so sehr wünschen, dass sie Teil der Gesellschaft sind, dass sie akzeptiert werden, wie sie sind, dass sie geliebt werden, dass sie Anklang finden bei Freunden, anderen Menschen, dass sie Unterstützung erfahren, dass man liebevoll und respektvoll und auf Augenhöhe mit ihnen umgeht. Und all das wünschen wir uns, weil wir es uns zuallererst ganz unbewusst für uns selber wünschen. Und die Veränderungskraft, die wir haben, ist die, dass wir es uns jetzt ins Leben holen. Diese emotionale Reife, uns nicht ausgeliefert fühlen, weder an unsere Emotionen noch an unsere Überzeugungen noch an das, wie wir bisher durchs Leben gegangen sind oder wie es in Zukunft sein könnte. Sondern indem wir uns wirklich mit dem auseinandersetzen, was in uns los ist, was uns antreibt, was uns dazu auffordert, uns so zu verhalten, wie wir uns eben verhalten. Ich glaube, dass viele Menschen in der heutigen Zeit denken, dass Reflexion, alles zu beleuchten, überall mal die Taschenlampe in die Vergangenheit hinzustrecken und zu sagen, ach ja klar, guck mal, so war das früher, dass das hilfreich ist, um manchen Mustern zu entkommen, eigene Verhaltensweisen aufhören zu lassen. Und ja, es ist schon hilfreich, ein Selbstverständnis zu entwickeln, einen Blick darauf, woher wir kommen, wer wir sind, wie wir bisher gewohnt sind, uns zu verhalten. Doch wir können nicht immer im Ergründen erwarten, dass wir im Vorne, vor uns in der Zukunft, eine Idee davon haben, wie es jetzt leichter, angenehmer, sicherer, entspannter wird. Dazu brauchen wir etwas ganz Eigenes. Wenn ich Eltern begleite oder auch auf mich selber gucke im Alltag, wenn mir Dinge nicht gelingen und mir gelingen Dinge nicht, nur weil ich, glaube ich, sehr weit bin im Thema emotionalen Selbstverständnisses, gelingt mir ja nicht alles. Auch ich treffe immer wieder auf emotionale Blockaden, Verhaltensweisen, auf die Gelegenheit, über mich hinauszuwachsen. Das, was uns begegnen darf, ist die Idee davon, dass die eigene Lösungsfähigkeit auch aus all dem resultiert, was wir bisher sind. Ich kann Ängste, die ich habe, zum Beispiel darüber, ob ich mein Kind wirklich gerade gut in die Selbstständigkeit begleite, das ist eine Angst, die mich persönlich immer wieder mal einholt, anklopft und sagt, hallo, wo stehen wir denn da gerade? Die hat viel auch mit unserem Familienkonstrukt zu tun, dass wir eben 4 Kinder haben, dass auch unter den anderen 3 Kindern Aufgaben auf mich warten, die ich gut begleiten möchte, Herausforderungen, die jedes einzelne Kind für sich hat und mit sich mitbringt. Und dieser Fokus auf 4 kleine Menschen, der bedeutet unweigerlich, dass ich mit dem Fokus nicht nur bei einem Kind sein kann. Das ist eine Tatsache. Das ist meine Tatsache. Und die Angst, nicht genügend zu tun, um die Selbstständigkeit meines Kindes mit Behinderung zu fördern, ist eben auch meine. Ich habe Eltern in der 1-zu-1-Betreuung, die 3 Kinder haben. Ich glaube, ich kenne nur eine Klientin, die ich begleite, die 4 Kinder hat, so wie ich. Und darunter sind trotzdem sehr unterschiedliche Denkweisen, Blicke auf das jeweilige Kind mit der Behinderung. Und das ist total natürlich, weil das einfach auch damit zu tun hat, dass schon alleine unsere Kinder, die diesen erhöhten Förderbedarf haben, so unterschiedlich sind. Manche sind vielleicht total fit, sowohl motorisch als auch geistig, sprachlich, im sozialen Miteinander. Andere haben unterschiedliche Baustellen. Vielleicht zusätzliche Diagnosen, vielleicht mehr pflegerischen Aufwand im gesundheitlichen Bereich. Und alleine dadurch verschiebt sich schon diese Angst darüber, wie wir unsere Kinder in die Selbstständigkeit begleiten. Und dann trifft das eben noch darauf, wie wir sind und fühlen. Immer wieder, wenn ich Ängste darüber habe, dass es nicht reicht, dann gucke ich hin, was mich da eigentlich ängstigt. Und ich gucke vor allem gerne dahin, bevor meine Angst anfängt zu handeln. Bevor ich aus einer Sorge heraus plötzlich denke, oh Mann, jetzt müssen wir aber das Rad nochmal ganz anders drehen. Dieses Jahr machen wir auf jeden Fall eine Intensivtherapiewoche. Dieses Jahr gestalten wir auf jeden Fall immer wieder neue Lernzyklen, üben am Tisch, gucken, dass wir weiterkommen im Thema Lesen, im Thema Schreiben, im Thema Rechnen. Oder dass die Angst mich dazu bringt zu sagen, ich gucke doch nochmal, dass ich eine zusätzliche Therapie anfange, mir Lerninhalte ranhole, um besser noch fördern zu können. Ich glaube, dass diese Zukunftsangst ein gutes Beispiel ist, weil du die mit Sicherheit auch kennst. Und vielleicht klingt die bei dir ganz anders im Kopf als bei mir. Doch in Teilen wird sie wahrscheinlich andocken an Verhaltens- und Handlungsweisen, die dir bekannt sind, an Angstgedanken, die darin stecken. Und ich versuche, wie gesagt, der Angst zu begegnen, bevor ich ins Handeln komme. Bevor ich mich reaktiv in meiner Zeit und vor allem auch in meinem gesamten Familiensystem bewege. Ich gucke hin, wovor genau ich Angst habe. Und darin können unterschiedlichste Dinge liegen, die mir auf den ersten Blick gar nicht so klar sind. Das ist wie das Eisbergprinzip. Die Angst ist die Spitze und darunter liegen noch ganz viele Gedanken, Prägungszeiträume von mir, Beziehungsdynamik, die ich kennengelernt habe. Und da liegen bei mir zum Beispiel auch Gedanken drin, wie man mit mir als Kind umgegangen ist und mit meiner Leistungsfähigkeit. Wie mir zum Beispiel ganz unwissentlich gespiegelt wurde, dass andere Kinder in Grundschule und in der weiterführenden Schule in Klasse 5 und 6 ja ganz einfach Einsen schreiben. Die strengt sich an, die lernt gut. Und als Kind hörst du das, im Zweifelsfall. Ich als individuelles Kind habe das gehört und habe dadurch wahrscheinlich auch einen ähnlichen Satz in mir verinnerlicht wie ich bin nicht gut genug, wobei der bei mir eher lautet, ich kann nichts. Und dieser Satz, der steckt eben manchmal auch in der Angst drin, wie ich mein Kind zur Selbstständigkeit befördere. Ich kann das gar nicht. Es kann nicht reichen in der Art und Weise, wie ich mein Kind fördere, weil andere würden bestimmt eine Eins kriegen, weil die ganz anders mit Wissen umgehen, Lerntechniken haben, andere Erfolge feiern. Und unter der Angst kann genau durch dieses Denken eben auch eine Scham liegen. Die Scham darüber, dass ich vielleicht doch ganz schön versage als pflegende Mama meines Kindes, das mehr Förderung braucht. Die Scham darüber, dass ich manchmal gar nicht der Mensch bin, der in diesem Leistungsbereich so mithalten will. Und ich erzähle dir das, weil ich dir daran etwas aufzeigen möchte. Die Scham zum Beispiel, nicht mithalten zu können mit anderen, die mehr ins Thema Fördern einsteigen, mehr Wissen ansammeln dort, viel mehr mit dem Kind arbeiten. Die wirft mich auch darauf zurück, dass Scham eine hochgradig soziale, emotionale Empfindung ist. Sie fordert mich ein Stück weit dazu auf, hinzugucken, bewege ich mich noch im Rahmen des Angemessenen, so wie es sozial richtig ist, in der Gruppierung, zu der ich wirklich dazugehören möchte. Und wenn ich diese emotionale Souveränität besitze, das zu fragen, da hinzugucken, dann besitze ich eben auch die Wahl, ob ich dieses Elternteil sein möchte, ob ich zu dieser Art von Eltern zählen möchte, ob es da überhaupt ein Gut und ein Schlecht gibt, ein Richtig und ein Falsch, oder ob es da einfach nur ein so und anders gibt. Und wenn ich merke, dass mein Anders mir vertraut ist, dass es keine Vermeidungsstrategie ist von mehr Leistung, sondern ein Vertrauen in mein Kind, in mich, in die Beobachtung, wo wir stehen, was wir erreicht haben mit dem, wie wir das gehen, dann passiert was Spannendes. Dann passiert nämlich, dass Angst kleiner wird. Sie muss nicht mehr klopfen. Sie muss nicht sagen, willst du nicht mal mehr machen? Brauchst es dieses Jahr nicht einen ganz anderen fokussierten Plan? Sondern sie ordnet sich ein in all das, was in meinem Leben dran ist. Sie geht in den Abgleich und tut das, wofür sie da ist. Angst ist dafür da, uns damit in Kontakt zu bringen, wie wir uns sicher fühlen. Und wenn ich die emotionale Souveränität besitze, auf all diese kleinen, feindheiligen Gedanken und Emotionen von mir zu hören, sie wahrzunehmen, wertfrei und dann daraus für mich ganz individuell darauf zu schließen, wie ich damit umgehen möchte, dann kann ich Verhaltensweisen verändern. Dann kann ich für mich das richtig finden, das mir sagt, wir machen das gut mit unserem Kind. Wir machen das sogar sehr gut unter der Bedingung mit diesen vier Kindern, mit den vielen Herausforderungen. Dann kann ich sehen, wie gut mein Kind schon selbstständig ist. Dann kann ich entscheiden, welches Stück mehr ich jetzt gerade wirklich einfach gehen möchte, um noch was rauszuholen. Aber nicht aus Angst, sondern vielleicht auch aus Zutrauen an mich, Zutrauen an mein Kind und darin, dass es gelingen wird. Ich wünsche dir, dass du liebevoll darauf guckst, was dich in deiner Zeit antreibt, was dich in der Beziehung und Erziehung deines Kindes bewegt, welche Gedanken, Gefühle, welche mögliche neue Charaktereigenschaft da auf dich wartet, zu der du dich hinentwickeln darfst. Und zwar nicht, um dich zu optimieren, sondern aus einem eigenen Richtig, einer eigenen Friedfertigkeit heraus, Entscheidungen zu treffen, die für dich gelten. Ich wünsche dir eine emotional souveräne Elternschaft. Ich wünsche dir, dass du immer mehr dazu lernen darfst, dass Gefühle nichts von dir wollen, das dich antreiben muss, sondern dass Gefühle dich darauf aufmerksam machen, dass du selbst gerade irgendwo eine Frage hast, eine Sorge, einen Gedanken, den es einfach einmal liebevoll anzuschauen gilt, um dann diesen Druck der Emotion einfach gehen lassen zu können. Nicht reaktiv aus Mustern entscheiden zu müssen, sondern aus der freien Wahl heraus, der freien Wahl deiner Einzigartigkeit. Alles Liebe.